Willkommen zurück zur Innenwelt des Wortes von Friedrich Weinreb. Jetzt geht es um die Umgestaltung in der Wolke, Verklärung und Saul vor Damaskus. In diesem Sinne möchte ich nun ein anderes Beispiel aus dem Leben Jesu in der Welt besprechen. Was geschieht mit Jesus bei der Verklärung? Eigentlich steht im Wort Umgestaltung eine Wandlung also. Bei Lukas steht, dass sein Aussehen sich änderte, und dann erscheinen die schon längst Verstorbenen, Mose und Elia, und unterhalten sich mit Jesus. Am Ende sind Mose und Elia durch eine Wolke verschwunden. Nur Jesus mit seinen drei Jüngern bleibt konkret wie vorher. Unsere Naturgesetze lassen eine Umgestaltung nicht zu. Die Jünger glauben auch, als sie Mose und Elia sehen, sie sollten drei Hütten für jeden eine errichten. Sie nehmen an, Mose und Elia könnten nun hier bleiben. Sie kennen das Leben in seinem Wesen noch nicht. Sie wissen nicht, dass das Leben in dem, was man hier Tod nennt, erst recht zu leben anfängt. Wie wir alle uns auch nur vorstellen, das Leben gehe nach dem Tod linear weiter. Und der Gestorbene sei froh, einmal wieder hierher zurückkehren zu können. Die Wolke, die so oft in der Bibel im Alten und im Neuen Testament vorkommt, bittet darum, auch im Wort ganz verstanden zu werden. Was ist die Wolke, die hier eine Rolle spielt? Das hebräische Wort für Wolke ist Anan, 70, 50, 50. Und das Wort für Antworten ist Anna, 70, 50, 5. Ist das Erscheinen Gottes in der Wolke nicht gleichzeitig seine Antwort? Und die Stimmung des Menschen im Erleben einer Wolke dann auch Gottes Stimme in ihm? Denn wir wissen seit jeher, dass alle Worte, die zum Beispiel Mose in einer Wolke vernimmt, uns doch nur aus dem Heiligen Geist mitgeteilt werden können. Denn kein anderer Mensch konnte die Worte hören. Und man würde es gewiss ablehnen, wenn Mose gesagt hätte, er und er allein habe das von Gott gehört. Dann die Wolkensäule, welche die Hebräer durch das Meer und durch die Wüste führt. Sie bleibt von selber stehen und zieht weiter. Und die Wolke zwischen den beiden Cherubim am Deckel der Lade des Bundes von Himmel und Erde. Gott wohnt in dieser Wolke und spricht von dort her. Die Wolken bringen Regen, und ich weiß, das Wort Gottes ernährt den Menschen, er hungert nach diesem Wort, wie die Erde nach Regen. Der Regen zeigt sich im Zeitlichen, diese Wolke im Ewigen. Zeiträumlich hat Mose aus einer Wolke heraus nichts gehört, im Inneren aber, sagt die Bibel, ohne weiteres. Die Wolke enthält in sich den Regen, also Wasser, Zeit. Manchmal ist das Wasser derart spärlich da, dass man gar keine Wolke sieht. Erst wenn es sich zu einer gewissen Dichte konzentriert, wird die Wolke sichtbar. Zeit, Wasser kann also derart erscheinen, dass man sie gar nicht wahrnimmt und auch so, dass man sie als Wolke sieht und also eine Antwort vernehmen kann, jedenfalls erwarten. Zeit kann aber auch im Fluss oder im Meer sein. Dann bewegt vielleicht der Wind das Wasser. Man erkennt oder vermutet den Geist als Lenker der Zeit, seines Schicksals oder des Allgemeinen. Und Wasser, Zeit, kann auch zu Schnee und Eis frieren. Es zeigen sich dann Kristalle. So kann man Struktur, Harmonie in der Zeit erkennen. Die Wolke aber zeigt die ganz leichte Struktur der Zeit. Sie hat keine feste Form. Einmal hat sie für kurze Zeit die Form eines Menschenkopfes, bald danach aber die eines Balken, dann wieder zeigt sie ein Gebirge. Auf diese Weise kann sie Regen spenden. Das heißt, wenn Gott aus der Wolke spricht, sei dir die Form egal. Du erwartest doch das Wort vom Himmel, das dir in der Welt des Fließens der Zeit wie ein Einfall, wie ein Zufall kommt. Jedenfalls fällt es von einem dir Unbekannten oben. Gott in der Wolke will sagen, der Geist bestimmt schon die Form der Wolken, wie der Wind ihre jeweilige Form ändert. Die Wolke als Grenzerscheinung des Wassers, Wasserdampf, zeigt den Übergang aus dem Nicht-Sichtbaren ins Sichtbare, das Werden der Zeit. Und der Mensch lebt dann gerade aus den Worten Gottes. Deren Ursprung ist niemals starr. wie man gewohnt ist, vielerlei fließende Formen in den Wolken zu erkennen. Wie die Himmelfahrt Jesu in einer Wolke geschieht, Apostelgeschichte 1, Vers 9. Man kann da nicht sagen, wie genau es vor sich ging. Es hat keinen Sinn, sich eine Theorie darüber zu bilden. Theorien sind starr. In diesem Zusammenhang möchte ich darauf eingehen, was dem Saulus auf dem Weg von Jerusalem nach Damaskus im Norden geschieht, überliefert in der Apostelgeschichte 9. Seine Absicht ist es doch, die Leute, die vom Weg des starren Bildes abweichen, gebunden nach Jerusalem zur höchsten Instanz zu führen. Auf seinem Weg erscheint ihm der schon längst gestorbene Jesus und fragt ihn: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Welcher Gegensatz? Der gegen jedes Naturgesetz geborene Jesus und der an das starre, unvermeidliche, unausweichbare Gesetz glaubende Saul. Und dann bemerkt Saul, dass er erblindet ist. Die Worte »Warum verfolgst du mich?« haben bei ihm die Stimmung erweckt, »Was tue ich eigentlich? Ist die Welt ein starres Gebilde? Was heißt dann Gnade?« Er erkennt, dass seine Starre ihn blind gemacht hat. Er kannte nur noch die Außenseite, die Haut, Ohr, 70, 6, 200. Die Innenseite aber ist lebendig. Ihm wird auf einmal die Geschichte der Bibel im Alten Testament klar, die Propheten, wo alles sich doch fortwährend lebhaft ändert. Jetzt versteht er, dass seine Oberflächensicht ihn blind, iver, wie Haut, 70, 6, 200, gemacht hat. Jene Stimme, Worte Jesu, hatten ihm doch mitgeteilt, nach Damaskus zu gehen zu einem Mann mit Namen Ananias, der ihm helfen werde. Hebräisch lautet dieser Name Anania, 70, 50, 50, 10, 5 und bedeutet Wolke, Herr, also der Herr in der Wolke oder in der Wolke ist der Herr. Die Heilung des Saulus, der später Paulus heißt, beruht darauf, dass er Gott in der Lebhaftigkeit des Geistes erkennt. Ein Leben mit starren Bildern aber führt zur Blindheit, zur Aggression der Rechthaberei. So ist die Umgestaltung Jesu, jene Verklärung, ein Zeichen des der starren Form nicht unterworfen Seins. Weder im Raum, er ist einmal hier und einmal dort, noch in der Zeit. Er lebt so, dass Mose und Elia, die viele biblische Jahrhunderte vorher waren, hier und jetzt mit ihm sein können. Die Jünger können es nur auf irdische Weise starr sehen. Sie akzeptieren schon die Anwesenheit von Mose und Elia, aber dann wollen sie sie hier behalten, wollen Hütten für sie errichten. Erst die Wolke zeigt ihnen, dass der Mensch auch ein anderes Leben hat, ein verborgenes, ganz persönliches. Und dort lebt das Leben eine Vielfalt. Sind wir nicht alle hier Schüler, Kinder des Ewigen? Gott ist doch in uns, wie wir in Gott sind. Dem Menschen wird nun klar, dass er sich nicht nur nach seinem erscheinenden Leben erkennen soll. Viel mehr enthält er in sich. Innerlich können vielerlei Umgestaltungen geschehen, die sein Leben ändern, dass er dadurch schon hier einen Vorgeschmack der Ewigkeit erfährt. Sonst ist der Mensch schnell geneigt, das hiesige Geschehen als einziges zu sehen, seine innere Persönlichkeit einfach zu übersehen. Vieles im Neuen Testament offenbart uns, dass das Leben mehr ist als die eine bislang einzige Seite. Das ist auch der Sinn der vielen Gleichnisse Jesu. Das hebräische Wort für Gleichnis, Maschal 40:330, bedeutet auch herrschen. Es will sagen, das Leben wird durch beide Seiten in einem beherrscht. Dieser Hinweis soll hier genügen. Das Neue ist doch die Geburt von Jenseits durch den Heiligen Geist und dennoch das Leben im Diesseits, in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Wenn es nur in der Welt der Zeitlichkeit diesen Jesus gegeben hätte, könnte man sagen, gut, das war einmal so. Sehr interessant, aber was haben wir heute mit all dem zu tun? Diese einseitige Sicht von Jesus führt dann bald zu starren Bildern, zu Theorien. Und damit einher geht die Lust an der Macht, die Rechthaberei, der Zwang. Deshalb ist es wesentlich, die Worte der Bibel als von einer anderen Seite her stammend aus einem Jenseits zu empfinden. Ich weiß, dieses Empfinden ist eine Gnade. Es kann weder studiert noch erworben werden. Jeder Mensch aber, heißt es, könnte aus eigener Lebenserfahrung wissen, dass es einen Geist gibt, dass vieles in seinem Leben aus Träumen, Einfällen, Zufällen, Begegnungen zustande kommt. In jedem könnte so das Gefühl wachsen, er sei einmalig, nicht nur genealogisch, kausal bestimmt, sondern auch einzigartig. Man könnte dann verstehen, dass die Geburt durch den Heiligen Geist in der Bibel das ewige Modell des Menschen ist. So auch der Name Ben Adam, Sohn des Menschen. Jeder Mensch bedenke deshalb, die Worte des Heiligen Geistes von den Worten im Zeitlichen zu unterscheiden. Die Worte gelten an beiden Seiten. Was aber bedeuten sie in unserem Innern? Und wer vom Unterschied der beiden Seiten in ihrer Einheit und in der Einheit des Wortes nicht weiß, der weiß auch nichts von der Liebe Gottes und von seiner eigenen Liebe, auf die Gott wartet. Dessen Leben ist dann sinnlos, langweilig. Eigentlich wartet er nur noch auf den Tod, der ihn dann jedenfalls von dieser Art Leben befreien wird. Soweit und bis dahin. Bleibe behütet.